Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiastinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Mr. Futsal-Podcast, wöchentlich Hallenfußball aus Deutschland. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Und zur Folge 226 freut sich ja auch wie ein Kleinkind schon unser immer wieder erleuchtender Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian, ich grüße dich.
Hallo Daniel, hallo an alle da draußen, die uns wieder hören. Und ja, das Kleinkind. Ich glaube, ich hoffe, in uns weckt der Futsal in allen von uns so ein bisschen das Kind. Denn Kinder, und da kommen wir heute vielleicht noch drauf, die glauben an vieles und dadurch versetzen sie Berge. So, später.
Ja, weil wir heute stand der Titel der Folge schon fest, bevor wir überhaupt angefangen haben. Kommen wir später drauf, warum das so ist. Genau, erstmal wegen, vielleicht, wir haben ja so ein bisschen jetzt die Aufgaben verteilt, wegen Gästen, weil ich habe das jetzt gar nicht mehr geschafft, die Gäste alles zu koordinieren. Jetzt hast du das, Sebastian. Ich hab dir das rübergeschoben.
Genau. Wir haben nämlich eine Idee, und zwar wollen wir in Vorbereitung auf die Bundesliga die ganze Geschichte ein bisschen pushen und beziehungsweise die Bundesliga ein bisschen Werbung für sie machen und vor allem für die Vereine. Und deswegen werden wir jetzt in nächster Zeit alle Vereine aus der Bundesliga anschreiben und entsprechend hier in den Podcast einladen, damit wir so ein bisschen die Vereine kennenlernen, aber eben auch aus ihrer Sicht so die Bundesliga-Saison einfach mal in der Planung, in der Vorbereitung und so weiter kennenlernen, damit wir alle so ein bisschen heiß werden, so ab der zweiten Juliwoche und dann über den August auf die im September startende Bundesliga, Daniel. Deswegen, also alle Bundesligisten, die jetzt schon hier zuhören und direkt sagen, okay, wir wollen die Ersten sein, dann meldet euch. Ansonsten schreiben wir euch an und bieten Termine an und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn dann einer der Verantwortlichen aus dem Verein.
Wir haben nur eins gesagt, weil wir es einfach nicht anders schaffen, immer Sonntag 21 oder 20 Uhr. Es gibt eigentlich nur die zwei Optionen.
So, also sonntags 21 Uhr, schon mal gar nicht schlecht.
Oder 20.
Aber da kann auch, da denke ich, können auch viele. Ne, das ist ja echt ein Slot.
Ja, das stimmt.
Wo man häufig auch ein bisschen Zeit hat.
Ne? Ja. Und Patrick Babic muss ich auch nochmal, den holen wir auch noch ran. Da muss ich auch nochmal ran. Da mache ich noch. Das ist meine letzte Aufgabe.
Das ist deine letzte Aufgabe. Den hast du nämlich noch nicht für Sonntagabend 21 Uhr gewinnen können. Der will ja nur dienstags, habe ich gehört.
Ja, oder beziehungsweise hat immer nie gepasst. Er will schon.
Ja, also wir kriegen das hin.
Patrick hört ja zu. Schon mal liebe Grüße. Also dann nochmal in unserer eigenen Sache. Wir haben ja jetzt nochmal auf unserer Homepage und auch bei Instagram überall nochmal unser Livestreaming-Angebot, was wir uns ja überlegt hatten, jetzt mal rausgehauen. Ja. Für 200 Euro plus Fahrtkosten kriegt ihr uns im Einzel- oder im Doppelpack für eure Spiele hier. So. Jetzt einmal selbst applaudieren. Ja, ist natürlich völlig unter Marktpreis, also aber uns geht's ja dabei darum, dass sich das gerade Futsalvereine leisten können, dass wir auch hier mit unseren Möglichkeiten helfen, dass Spiele gestreamt werden können, dass Leute und Menschen außerhalb, innerhalb von Deutschland, wie auch immer, Futsal sehen. Von daher hoffen wir, das ist ja so schon für viele Vereine trotzdem viel Geld, das ist ja der Punkt. Aber da, wir hatten ja mal vorgerechnet, wie lange wir bräuchten bei dem Satz, bis wir überhaupt mal das Equipment drin haben. Also das ist noch keine Story, um irgendwie, dass wir jetzt hier the next Influencer-Duo sind. Das Rich-Influencer-Duo. Influencer sind wir schon, aber Rich-Influencer.
Daniel, wir glauben an diesen Sport und deswegen wollen wir da auch nicht irgendwie ausbeuten, sondern am Ende des Tages einfach eine gute Zeit haben und schlussendlich auch professionell da das Ganze aufziehen. Ja. Und wie du schon erwähnt hast, also du wirst auf jeden Fall am Start sein. Und sobald ich Zeit habe, werde ich auch am Start sein. Das erhöht aber nur die Fahrtkosten und nicht die Grundkosten. Ne? Denn die 100 Euro würden wir uns dann ja sogar noch teilen.
Ne? Ja, also, das stimmt.
Ja, das musst du auch nochmal betonen. Ne? Da bist du auch sehr kulant, ich auch sehr kulant. Wir fordern nicht nochmal extra 100 Euro für den weiteren Kommentator.
Ja, guck mal hier. So. Aber es gibt auch schon. Es gibt auch schon natürlich jetzt Anfragen, dass wir die ganze Saison für Vereine übernehmen. Das ist natürlich ganz spannend, dass wir dann regelmäßig schon abgesichert, obwohl es ja auch privat sehr, sehr viel schwieriger ist als Einzelspiele. wo wir dann wissen, ja gut, können wir in 3 Wochen, ja können wir, jetzt dann halt festzulegen, 9 Spiele auf jeden Fall zu machen. Bei Wuppertaler SV läuft das ja so ein bisschen als Ehrenamt, da klappt mal nicht, aber wenn man so ein, sagt man, geht wirklich ein Commitment ein für die ganze Saison, dann haben wir auch den Anspruch, dass das professionell abläuft, dann müssen die Spiele laufen. Ja, also man wird uns die Saison hoffentlich hören und sehen dann.
Ja, ich bin gespannt und ich freue mich auch schon drauf.
Genau, außerdem hier.
Was soll ich hier jedes Mal in die Kamera reinquatschen? Das ist doch völlig, völlig sinnlos.
Genau so. dann kommen wir jetzt nach der Eigenwerbung. Wir bräuchten mal so einen Trailer, den wir hier reinpacken, jetzt immer für Livestreaming. Fußballer übrigens raus, als wenn jemand Fußballvereine kennt. Also das können wir auch noch kommentieren. Das kostet aber das Dreifache dann. Nein, also, aber können Sie auch melden.
Ja, aber
wird aber nicht subventioniert.
Daniel, bei Fußball bin ich dann raus.
Ja, okay, das
da kannst du dann alleine machen.
Ja,
das Fußball mache ich nicht mit. Ich möchte nur Futsal.
Ja. So, dann jetzt Feedback aus der Community. Wir haben einiges an anonymen Feedback bekommen. Das erste betrifft unser das Gerücht, was wir schon mal letzten Podcast, Folge 225, hatten. Und zwar, dass die Berlin Underdogs aus der Icon League sich ernsthaft damit beschäftigen, auch in die Futsal-Regionalliga Nordost einzusteigen. Das wurde nochmal anonym bestätigt, dass es dort Gespräche gibt. Nicht, dass sie es tun, aber dass die Idee dort wohl ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Ich fände das geil. Also das mal ein schönes Feldexperiment.
Ja, aus Sicht des Wachstums der Liga würde ich es auch sehr gut finden, Daniel.
Ja. Für alle ist das wäre wirklich endlich unser Win-Win, was wir ja immer schon so erhofft hatten. Ja. So, dann gibt's auch so ein paar Gerüchte, ja, so ein paar Wechselgerüchte schon. Das können wir auch gleich machen bei der deutschen können wir auch eigentlich auch gleich machen.
Bei den deutschen News.
Ja, machen wir den deutschen News. Das ist ja eigentlich auch hier verrutscht. Warum ist das hier oben? Weiß ich nicht.
Also du bist ja schon dabei.
Aber mach weiter. Ja. So, und dann hatten wir, warum ist das hier Ausschreibung FIFA 2028? Habe ich auch falsch verrutscht, ist eigentlich internationale News. Okay, dann war das war eigentlich schon die News. Heute war meine Liste, ja, auch ich hier mit dem neuen Job, weißt du, da bin ich doch jetzt völlig, ich muss ja so viele Leute einstellen. Deshalb bin ich so nervös. Ja,
hast auch einen du viele Job Vorstellungsgespräche aktuell?
Ja, sind ein paar. Also ja. die ersten, wo ich mit dabei war und so, das ist schon, also ich habe jetzt jede Woche 2-3 Gespräche. Also. Ah. Okay. Wer Job als Data Scientist, Data Engineer sucht, bitte melden. So, muss halt nach Ratingen ziehen. Aber okay. Oh, es gibt dann immer Futsal Talk. Ja, also das, ja. Dann ist man, da kann ich hier direkt on top kostenlos oben drauf geben.
So ist finde ich fresh.
Das gibt's nebenbei bei euch.
Ja, genau. So, okay, da kommen wir direkt jetzt hier zu den internationalen News, weil da passt das eh alles hin. Erstens, Kairat Almaty ist wieder Meister in Kasachstan. Da lief die Saison jetzt überraschend spät jetzt aus und sind dann nächste Woche mit dabei in der Champions League.
Ja, stimmt.
Dann hatte ich rausgesucht international Futsal Facts. Ist ja eine schöne, spannende Futsal-Seite. Schaut mal bei Instagram. Wir finden die gut. Wir finden immer mal wieder interessante Berichte oder die Futsal Facts macht auch schöne Übersichten, grafische Übersichten. Und diesmal hatten die nämlich wirklich auch eine schöne grafische Übersicht. Da ging es nämlich darum, wer so in den Ligen, also in den Hauptligen, Spanien, Italien, Portugal, Kasachstan, wer dann immer so die Seriensieger sind. Und tatsächlich in vielen Ligen sind das schon spannenderweise über die letzten 10 Jahre ganz, ganz klar immer dieselben Clubs. Kasachstan von weg. Kairat wirklich in den 10 Jahren, man hat hier von 2015 bis 2025 gemacht, bis auf ein einziges Mal, da war dann Semey.
Ja.
Kennt man auch aus Kasachstan, die waren mal Meister. Also da
10 von 11 der letzten Meisterschaften gehen an Kairat.
Krass. Ja. Spanien hast du ein bisschen Abwechslung zwischen 3 Clubs, aber im Prinzip nur Inter, Barcelona und Cartagena.
Genau, auch bezogen auf die letzten 11 Jahre, ne?
Genau.
Oder letzten 10 Jahre, besser gesagt, genau.
So. Denn Palma? Warum ist denn Palma hier nicht dabei? Was ist das
für ein Palma ist gar nicht Meister geworden, die sind aber immer Champions League-Sieger geworden.
Ach, das war's, weil die ja mehrere Plätze haben.
Die sind ja als Vize oder was auch immer in die Champions League gekommen und dort haben sie dann eben in den K.O.-Spielen eine ganz besondere Leistung gebracht. Ne? Vor allem dann in den Final Four. Genau. Genau. Das einmal dazu.
Verwirrend, ja, aber spannende Übersicht einfach, sonst, was ist hier so, Polen, das hat sich ganz oft gewechselt, Frankreich auch, aber in letzter Zeit immer zu Etoile, La Voila, da ganz weit dabei. Also schaut mal rein, fand ich immer schön. Belgien ist auch in den letzten Jahren ESC, Anderlecht ist natürlich sehr, sehr stark geworden.
Und die Bundesliga ist nur nicht in dieser Auflistung natürlich, weil sie noch nicht 10 Jahre besteht. Ne? Die hätte ja dann erst Anfang der 2020er Jahre jetzt hier Eintragung erhalten und die ist natürlich nicht dabei. Aber ich frage mich auch, ob das jetzt die, sind das die Top-Ligen? Fehlen da noch Ligen? Ne? Mhm. Zum Beispiel auch eine niederländische Liga, die hier nicht vertreten ist. Aber ja, es sind schon gute und interessante Ligen, die man sich auch antun kann, ne? Die hier aufgeführt sind.
Deutschland, genau, aber schon, genau, wer sind jetzt überhaupt in der Wahrnehmung von externen Menschen, die top liegen in Europa, ne? Kroatien war noch mit dabei. Belgien, Kroatien, Polen, Frankreich, Kasachstan, Italien, Portugal und Spanien. Deutschland noch nicht.
Ja, aber gemäß der Final Fours, der Champions League, sieht man hier auf jeden Fall die Hauptvertreter. Also auch wenn man sich so die Viertelfinals anschaut, der Champions League, dann stammen die auch meist aus diesen Ländern, die dort aufgeführt sind. Ja.
Dann kam News aus Nantes, aus Frankreich, Nantes Métropole Futsal. Da ging es spannenderweise darum, dass man sich jetzt hat bestätigen lassen, dass man durch die DNCG, die National Direktion für Managementkontrolle in der Liga, die ist auch im Fußball sehr, sehr stark. Ich habe das damals auch mal in Forschung, habe ich da oft auch Berichte gesehen, die sind sehr transparent, was Lizenzen betrifft und die degradieren eben auch, das ist das Gremium, was auch darüber entscheidet, bei Lizenzverstößen, wie viel Ligen geht's runter, geht's Ligen runter. Und die sind in Frankreich sehr, sehr stark im Fußballwesen. Und die wurde hier auch eingeschaltet von Nord, weil es da wohl eine Untersuchung hinsichtlich der Lizenz gab. Und da wohl angeblich im Raum stand, ob Nord das nicht schafft. Aber Nord hat jetzt in dem Statement klar gemacht, hier, Nord Metropole Futsal bleibt ein gut strukturierter, finanziell gesunder und administrativ gewissenhaft geführter Verein. So, diese Entscheidung bestärkt die tägliche Arbeit aller ehrenamtlichen Helfer, Angestellten, Führungskräfte und Partner, die sich jeden Tag für die Entwicklung des Vereins einsetzen. Wir bedauern, dass bestimmte Informationen vor Abschluss des Verfahrens öffentlich verbreitet werden konnten, was den Eindruck erweckte, die Entscheidung sei bereits endgültig gefallen, obwohl das Berufungsverfahren vorgesehen war. Also anscheinend gab es da hinter den Kulissen sehr, sehr viel Gerüchte um die Zukunft.
Aber gut, jetzt haben sie es von ihrer Seite aus wieder gerade gestellt und am Ende haben sie entsprechende Bestätigung erhalten, sind dabei und von daher alles gut, grünes Licht, let's go, fertig.
Ne? Let's go, fertig, genau so ist das.
Ja, sollen sie weiterspielen und müssen nicht runter. Ist auch immer gut.
Dann, also der United Futsal aus Amerika. Wir haben das hier so oft schon besprochen. Ich verstehe weiterhin diese Organisation nicht. Ich hatte, am Anfang war es, okay, die machen irgendwas mit Fußballstars aus der ganzen Welt, weil auf einmal da auch Miquelin und Ricardinho und die waren alle da. Dann waren es auf einmal ganz viel Kindersachen, Kinderfutsal. Okay, die machen irgendwie Schulen anscheinend. Jetzt auf einmal gibt es eine Achterliga, bei der du $50,000 gewinnen kannst. Bei nur 8 Teilnehmern. Ich habe die jetzt angeschrieben bei Instagram und gefragt, was macht ihr? Was ist euer Modell? Wir verstehen es nicht. Hier aus Deutschland, Mini-Mini-Futsal-Seite. Ich habe natürlich groß aufgetragen. Wir sind hier der Top-Futsal-Community, bla. So, was will man auch sagen? Noch keine Antwort erhalten. Also, wer uns zuhört und irgendwie durchschaut, was dieses der United Futsal sein soll in Amerika, es bleibt weiter spannend.
Ja, vielleicht wissen Sie es selbst nicht, Daniel. Ne? Du könntest so eine Anfrage auch an manch einen anderen Verband stellen über den Futsal und sie wüssten es teilweise auch nicht, weil sie von der Hand in den Mund leben und von einem Tag in den anderen, mehr oder weniger.
Okay, gut. Ja, so kann man es vielleicht auch sehen, ja.
Okay. Ja. Aber ich bin mal gespannt auf die Antwort. Vielleicht steckt er ja doch mehr hinter, nur ist es von außen, wie du schon sagst, sehr schwer nachvollziehbar, wie das da im Grundsatz abläuft und was die alles machen. Genau.
Ja. So, dann gab es jetzt die FIFA. Man hat die Ausschreibung rausgehauen. Das hat uns hier unser Christian Wölfschneider uns in der Gruppe auch mitgeteilt. Und hat dort, es gibt wohl jetzt das Ausschreibverfahren läuft oder beziehungsweise die Entscheidung läuft. Anscheinend sind Indonesien, Marokko, Kuwait, Spanien, Frankreich unter den Bewerbern. Ich weiß nicht, ob es jetzt die offiziellen Bewerber sind oder eher die erstmal im Gespräch sind.
Ja, Race genau. Also sind wahrscheinlich schon, dann die Bewerber. So würde ich es jetzt interpretieren auf jeden Fall, ja.
Ja, weil da steht nur Countries that have in, es ist so ein Beitrag von Futsal Professional, auch wieder eine Instagram-Seite, that have expressed interest. Also ich weiß nicht, ob dieses expressed interest wirklich heißt, ja, wir haben die offizielle, wollen das offizielle Bieterverfahren einsteigen oder nur, ja, ja. Wir würden dann was schicken. Also erstmal so, ja, weiß ich nicht.
Ja, also du weißt das ja, im Futsal läuft das eh relativ kurzfristig ab. Meistens kennst du den Austragungsort ein Jahr vor Veranstaltung. Und ich finde trotzdem, dass das Feld, die sich da drum bemühen, sagen wir es mal bemühen, die FIFA Futsal WM im Jahr 2028 ausrichten zu wollen, finde ich ganz interessant. Also wir haben hier Indonesien, Marokko, ja. Kuwait, Spanien und Frankreich. Mhm. Ich würde jetzt behaupten, bis auf Kuwait finde ich schon alle anderen sehr interessant, auch von dem, was man so dann auch gegebenenfalls an Stimmung erwarten kann. Wobei natürlich Kuwait auch da für mich jetzt keine bekannte Größe ist. Und ich würde mich mega über Frankreich freuen, ja. Weil ich glaube, Daniel, dann wären wir auch dabei. Dann würden wir uns auch ein paar Spiele anschauen.
Dann kommentieren wir das.
Genau, vielleicht wird man uns buchen.
Ja,
ey, auf den deutschen Futsal vielleicht.
Ich würde sogar wirklich auf Frankreich setzen, weil Frankreich ja diese sehr ambitionierenden Pläne hat.
Ja.
Und für das, was sie da vorhaben, ist fast schon zwingend notwendig, auch ein Heimevent zu haben, würde ich sagen.
Und Frankreich war ja auch schon im Gespräch für die EM 2026, ja.
Mhm.
Also für die diesjährige EM gewesen. Wir hatten uns ja einen mega geilen Trailer und auch, also wie ich hörte, auch eine richtig gute Bewerbung abgeliefert. Und dann wurden sie es doch nicht. Es wurde dieses Mehrfachländer-Ding, was ja eigentlich in die Hose gegangen ist, muss man auch mal betonen. Ne? Also fand ich jetzt nicht spektakulär. Ja. Vielleicht setzen sie einen neuen Anlauf und denken sich, ja, wenn ich 2026, dann nehmt ihr 2028. Andererseits muss ich auch eins betonen, wir haben jetzt hier 2028 die WM und es schwirrt ja auch noch das Gerücht herum, Daniel, dass Deutschland sich für 2030 Futsal-EM bewirbt. Ja,
das stimmt, hatten wir auch. Im Rahmen der Porsche-Arena ist das ja aufgeploppt.
Richtig, genau. Futsal-EM 2030. Was ich auch denke, wäre ein spannender Schritt für den deutschen Futsal. Aber gut, wir reden jetzt hier über die WM 2028. Indonesien, Marokko, Kuwait, Spanien, Frankreich. Ich denke, alles coole Orte. Frankreich fände ich jetzt am coolsten. Indonesien würde ich es auch gönnen, weil diese Stimmung, die da bei den Asienmeisterschaften waren, Wahnsinn. Also unfassbar. Also das kriegen wir wahrscheinlich nicht in Frankreich hin. Aber Frankreich hat ja auch bewiesen, über nationale und internationale Spiele, wie krass die Halle voll kriegen. Und was für eine geile Geschichte die rausmachen. Ne? Also da ist jetzt die Porsche Arena und so weiter, alles cool. Aber die Franzosen können es auch. Muss man auch mal betonen. Ne? Also wäre schon geil. Ja, aber spannend.
Hauptsache WM.
Hauptsache WM, ja.
Für uns.
Ja, genau. Und am Ende erfahren wir es dann wenige Monate vorher. Nein, ein Jahr vorher ist es meistens so, dass man es erfährt ungefähr. Genau.
Ja. So, Hauptsache hier.
Football Salsa, kurz Futsal.
So, das wollen wir doch sehen. jetzt haben wir, wo haben wir eine Liste? Der nächste Punkt, international. Das hatten wir, Ausschreibung. Champions League, auslosen. Jetzt kommen wir eigentlich in eine schöne Transition von internationalen News zu den deutschen News, weil das ist ja eigentlich das perfekte Übergangsthema. Die Gruppenauslosung ist raus. Das muss man nebenbei hier einmal aufmachen auf der UEFA-Seite. Hast du schon offen die kompletten, ich meine, die deutsche Gruppe kenne ich natürlich, aber
ich glaube, die deutsche Gruppe ist das, was primär interessiert und mich auch interessiert, weil es jetzt noch nicht die Hauptrunde ist. Ne? Also es ist ja jetzt alles noch
Vor ja, aber die anderen Gruppen wurden ja auch schon, wie war das denn? Die haben jetzt schon die weiteren Runden, die Main Round wurde sozusagen
auch schon ausgelöst. Wo man dann reinkommt.
Ne? Genau.
Deshalb ist schon
zumindest auf der UEFA-Seite. Hab ich. Hab alles da. So, jetzt, okay. Wir lesen, ist doch trotzdem mal schön zu gucken, was aus welchen Ländern dabei ist oder nicht. Komm, wir haben ja auch immer mal wieder die Meister vorgelesen, jetzt kennen wir die ja auch immer so ein bisschen. Ja, also von daher ist das ja schön. So, aus Slowenien, gut, die kann ich jetzt tatsächlich nicht, FC Gruppe A. FC Frnica, Slowenien, Athletic Futsal Club Graz aus Australien. Interessant, die kenne ich auch gar nicht so. Aus Österreich kennen ja viele Clubs, aber die sind mir bisher noch nicht so aufgefallen. Werden die nur mal erwähnen, dass sie es geworden sind. Dann aus Mazedonien, KMF Broekt. und Maccabi Netanya aus Israel, Gruppe A.
Ja.
So, ich kenne da keinen, von daher keine Ahnung. Nee. Weiß ich nicht. Wer da irgendwie so. Gruppe B, da kennen wir einen, nämlich Høring Futsal Club Dänemark, ist ja, ja dieser Club, der wirklich sehr, sehr ja, viral geht auch immer.
Und dort spielt übrigens Paulinho Garibaldi, der zu bei Hohenstein und auch beim MCH gespielt hat. Der spielt jetzt dort in Høring.
Oder in Høring. Oh, das ist natürlich hier. Geil. Schönen Club besucht. Wir haben dann weiterhin Tirana Futsal Club, ist auch Host, also findet in Albanien statt. Dann Nicosia aus Zypern und Flut Futsal Club Cardiff Wales. Ja. Ich glaube, Tirana ist auch nicht so verkehrt und Nicosia doch auch nicht. Also,
ja, auch also gut, Cardiff jetzt ist nicht Favorit, aber alle vier Clubs sind uns durchaus bekannt.
Ja. Gruppe C, MNK Buba Mara aus Bosnien, kenne ich nicht. Host, findet also in Bosnien statt. Dann aus Georgien MFC Siu. Die habe ich schon mal irgendwie gehört, glaube ich. Die waren immer mal dabei, kann das sein. Norwegen, Ut, Lera, Itretz, Lack. Echt, da sehe ich auch mal, welche Clubs wir mal bei Instagram suchen sollten. Klasse, auch diese Clubs, die kommen einem bei Instagram einfach, die werden die werden dir nie vorgeschlagen, die hörst du einfach nicht. Das ist einfach Meister Norwegen. Und aus, was ist das, Gibraltar, Lynx FC. Okay, wahrscheinlich Bosnien und die Georgier, keine Ahnung.
Ja.
Gruppe D, Drenica Futsal Club, Kosovo, das hatten wir auch verkündet, aus Ungarn, Ucepest FC, findet in Ungarn statt. Dann haben wir aus Murata, was denn SMR? San Marino? Ja, SSS Murata, ist doch italienisch.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Und Türkei, Sakarya Karasu, hatten wir auch verkündet.
Ja.
Könnten wahrscheinlich keine Ahnung, auch spannend. Dann kommen wir, das ist eigentlich schon über die ganz unbekannten Namen, da kommen wir, Deutschland, TSV Weilimdorf. Also da sieht man mal die Peer Group auch, mit denen wir uns messen. Wir müssen spielen wir spielen in Armenien. Oh nein, warum spielen wir eigentlich in Armenien? Boah,
ja,
das ist schon weit.
Ja, und? Also das kriegen sie wohl gewuppt, ne? So ein Flug
nach Armenien. Da muss natürlich auch so, das stelle ich erstmal fest, wie unfair das ist. Also das sind ja alles Clubs, die nicht sehr viel Geld haben werden. Alle, die wir gerade vorgelesen haben.
Ja,
aber das kostet dich schon. Also nach Armenien zu fliegen, ist teilweise anderes als nach Österreich, wenn du aus Slowenien kommst.
Ja, aber stell dir vor, aber dort die Kosten vielleicht für Hotel etc., Verpflegung, sind wahrscheinlich günstiger als beispielsweise in Schweden, wo du auch hinfliegen musst.
Okay.
Und also der Flug kommt drauf an, dann kriegst du aber wahrscheinlich
Auch von dir als Nicht-Ökonom. Boah.
Ja, ich betone das mal. Jetzt gerade. Das könnte sich ausgleichen, Daniel. Armenien muss nicht unbedingt teurer sein.
Okay.
Auf jeden Fall zeitintensiver die Reise.
Okay. So, also wir spielen gegen den FC Tallinn aus Estland, gegen Unisport FC Armenien und gegen Reykjavik aus Island.
Ja. Ich denke, das ist eine machbare Gruppe, muss ich ehrlich gestehen. Also für den deutschen Vertreter TSV Weilimdorf betrachtet man die Leistung der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen als Relation zum deutschen Meister, dann sollte das hier, Estland, Armenien, Island, eine machbare Gruppe sein. So, ich bin optimistisch, Daniel. Du wirst ja gleich noch durch die anderen Gruppen, die letzten drei Gruppen gehen, aber auch in der Main Round, der Weg, den dann Weilimdorf vor sich hätte, haben könnte, der ist auch gut machbar, denke ich. Also der ist auf jeden Fall nicht, der ist nicht super hart. Also auch da könnte man mit ein bisschen Glück durchkommen. Und dann hätten wir hier jemand, der in den Round of der die letzten 16 dabei ist, ne? Also im 16. Finale, wenn man
sagt. Also jetzt kommt echt eine Gruppe, da würde ich ja fast denken, ist ja wie Infantino, der hier seinen Vargentina gerne haben möchte bei der Weltmeisterschaft. Gruppe F in Griechenland, Dukas SC, auch noch nie gehört. Jetzt kommt aus Irland Blue Magic Dublin, aus Nordirland Sparta Belfast und aus England Genesis Futsal. Ey, da sind die alle auf den Inseln, da auf den britischen Inseln und müssen alle nach Griechenland.
Ja, oder hätte noch ein Schotte hinzugefügt werden können. Oder ein Waliser, dann hättest du komplett.
Genau, die Waliser fehlen. Das ist eine geile Auslösung, aber ja, okay. Kenne ich jetzt eigentlich auch keinen, wer da irgendwie groß ist. Ja, jetzt kommt schon, Gruppe G ist halt schon stark. Das ist Rudim aus Tschechien. Wahrscheinlich fast der stärkste von allen hier mit Høring. Dann kommt KMF Studenski Dom aus MNE. Was ist denn MNE?
Ist auch eine gute Frage.
Moldawien? Host. FC Kalmar Schweden und Saltiris Schottland. Müssen also alles darunter. Und die letzte Gruppe H, Mad Max Futsal Finnland, die hatten wir mal angeschrieben, die hatten uns ein bisschen was über den Club genannt. Scheint ein sympathischer Club zu sein. Spielen gegen Chisinau aus, nee, das ist doch Mazedonien. Dann haben wir
das andere war Montenegro, glaube ich.
Ah, ja, richtig. Ja. Amigo Northwest, geiler Clubname. Ist auch in Bulgarien, kommt aus Bulgarien, ist in Bulgarien. Amigo Northwest, wo ich mich ja immer frage, dass Bulgarien gar nicht so auf dieser Futsal-Landkarte immer auftaucht, ne? Ja. Und aus Andorra Rangers FC.
Ja.
So. Also, come on.
Also gehen wir mal auf die Gruppe von Weidendorf ein mit Tallinn, mit Unisport aus Armenien und Reykjavik. Ja, die müssen sich natürlich, da müssen sie schon an ihre Grenzen gehen, um dann gut durchzukommen. Und dann kommen die durch die Gruppe E. Ich bin da optimistisch. Und dann landen die, wenn ich es richtig gesehen habe, in der Gruppe 5 mit Gliwice, mit aus Polen, also dem polnischen. Also es wird auch in Polen gespielt. Da hast du dann nicht mehr so viele Reisen.
Ah ja, es steht hier. Steht hier unten, ne? Ja, ich sehe es jetzt.
Dann haben sie Aserbaidschan, Aras, Naxivan, glaube ich. Und den Gewinner der Gruppe C aus der Vorrunde, das wäre dann vielleicht ein Georgier. So.
Genau, Bosnien, Georgien, Nordirland und Gibraltar waren da in der Gruppe.
Also auch da, wenn ich das vergleiche, wenn ich mal so an die Hochzeit mit dem Hamburger Panther schaue, die hatten, also ich glaube, Weilimdorf, sollen erstmal mit einer richtig guten, also mit einer ordentlichen Leistung an 100% kommen sie in die Main Round. Ja. Und wenn sie dann mit ein bisschen Glück, ein Glück kann auch sein, dass in einem anderen Spiel irgendwas passiert, was unerwartet ist, dann kommen die vielleicht sogar durch die Main Round durch und landen dann im Achtelfinale.
Aber ich muss schon sagen, mit Polen und Aserbaidschan, wenn ich mit die anderen Gruppen, Gruppe 6 wäre, also wenn man dann weiterkommt, ist Litauisch, okay, Zalgiris, aber und Differdange, das sind die zwei gesetzten Teams dort, finde ich jetzt nicht so stark. Gruppe 7 ist aus Malta Andrew Fuchsthal und aus Italien 1184 Torino. Ja, Torino, okay. Und Gruppe F sind dann Loschisna Grad aus Serbien und aus der Ukraine, SC Athletic Club Futsal. Also,
auch weiß ich vorher nicht. Guck dir mal Main Round Path A an. Das ist ja Wahnsinn. Barca, Semi aus Kasachstan zusammen, dann Almaty und Anderlecht, das sind ja schon Brocken, das sind ja schon richtig gute. Und dann hast du Sporting Lissabon und Etoile in einer Gruppe. Puh, Benfica und El Pozzo.
Ja, das sind
natürlich schon krasse Gruppen. Die gehen aber dann natürlich auch schon einen Schritt weiter danach.
Aber guck mal, Ukraine hat auch zwei Vertreter übrigens, weil Kiew ist ja da in der Main Round schon drin. Und unten ist ja dieses SC Athletic Futsal. Ist mit drin. Wusste auch nicht, dass die Ukrainer zwei Teams stellen. Also Kasachstan stellt zwei, Spanien stellt zwei, Schweiz. Auch guck mal, Minerva. Oh, warum ist denn Minerva oben schon in die Main Round reingerutscht?
Spannend.
Oben,
spannend,
guck mal.
Dass die Schweizer da so gut sind. Ne? Also vielleicht haben sie, das ist ja eine Koeffizientengeschichte, oder?
Ja, ich glaube, Minerva war immer dabei. Kann das sein? Die waren einfach immer mit in der Champions League Runde und dann reicht es wahrscheinlich, wenn du einmal die Vorrunde überlebt hast. Dann bist du ja schon besser als alle anderen, die da kommen.
Ja, aber gut, dieser Main Round Path A ist auch der, wo ich glaube, die ersten drei der Gruppen durchkommen. Und aus den Path B kommen dann, es ist ein ganz, ganz komischer Modus,
Muss man weiter runterkommen. Ach so, was wir jetzt gesagt haben, wenn wir gewinnen, die erste Runde und dann gegen die Polen spielen und gegen Aserbaidschan, dann kommen wir gar nicht danach erst in diese Gruppe mit Barca oder Kairat oder so, sondern die spielen unter sich.
Richtig.
Ah, das ist ja ein wildes.
Ja, ja.
Okay. Aber geil.
Ja,
also Futsal Minerva spielt dann trotzdem halt gegen Barcelona und gegen Semey. Ist schon geil.
Ja, genau.
Das ist schon der geil. Punkt,
ne? Also, ja, aber warum? Also, wird mit den entsprechenden. Muss ja erfolgsbedingt sein. Ne? Mhm. Ja, und gut, dann hier Tigers Roermond aus den Niederlanden. Die kann ich schon nachvollziehen, dass ein niederländischer Vertreter da ist. Also, die anderen sehen eigentlich auch durchaus nachvollziehbar.
Ja, Tigers Roermond, geil, ich bin gegen Benfica und gegen El Porto Murcia.
Geil, ne? Also das meine ich ja, du hast hier in diesem Main Path A, hast du wirklich in jeder Gruppe zwei richtig geile Teams, ist wirklich, die du dir gerne anschaust. Und aber wie gesagt, da kommen auch mehr raus, dann direkt in das 16. Oder in das Achtelfinale, besser gesagt. Und aus dem Path B, also aus dem B-Weg, da wo dann Weidendorf reinkommen könnte, da gibt es dann nochmal ein anderes, ein anderes, da gehen nur die Gruppengewinner in die Round of 16. Also 12 Mannschaften kommen aus dem Weg A und 4 Mannschaften aus dem Weg
B
in das Achtelfinale.
Genau. Ah, und schätze mal, Format, Preliminary Round, die 32 unterst gerankten Teams sind quasi, wir Weidendorf gehört halt zu den 32 lowest ranked Teams.
Ja. So.
Okay,
das ist natürlich bitter. Gab keine Erfolge in der Vergangenheit.
Ja, schade. Ja, das ist dann am Ende so, ne? Also das ist schon, okay. Und genau, Datum, also die Preliminary Round und Main Round, achso, Draw, das hatten wir schon, Draw hatten wir.
Draw hatten wir.
So, Main Round, die wäre 27. Oktober bis 1. November, das brauchen wir
dann
nicht.
Nee, aber jetzt,
Preliminary ist 25. bis 30. August.
Richtig, Ende August muss Weidendorf antreten in der Gruppe. Genau, Ende August.
Komme ich gerade aus dem Urlaub zurück, ist das super. So.
Ja, ich hoffe, es gibt einen Stream. Also, also ich erwarte das mal, dass da ein Stream stattfinden wird.
Ja.
Spannende Spiele, vor allem auch für Weilendorf natürlich einerseits richtig geil, andererseits aber auch eine gute Vorbereitung auf die Bundesliga dann. Ne? Also dann sind die auf jeden Fall on Tour, wenn sie da ihre 3 Spiele gemacht haben. Und kommen sie zurück und danach geht dann auch mehr oder weniger bald die Bundesliga los. Das ist ja auch schön, ne? Für Weilendorf.
Ja. Ja. So, dann haben wir den Übergang gehabt zu den deutschen News.
Ja, bitte.
Und da kann ich direkt hier vorlesen, weil ich habe gerade Instagram aufgemacht, kommen wir als erstes entgegen. Herzlich willkommen beim TSV Weilendorf, Ermin Kojic.
Oh,
wechselt zum TSV Weilendorf. Ja, kam ja gerade raus. Aber haben wir da nicht was gesagt gehabt?
Gerade. Gerüchte? Wir hatten das doch vor 3 Wochen, 4 Wochen schon als Gerücht gestreut. Genau. Also wir hatten das hier schon in den Raum gesetzt, weil uns durch den Buschfunk, und wir hatten ja eben dann auch damit verbunden, hergeleitet, warum Ermin Kojic im Finale der Bundesliga nicht eingesetzt wurde gegen Weilendorf.
Richtig.
Anscheinend gab es da wohl Interessenkonflikte. Ne?
Genau.
Ja, aber es war wohl dann auch schon anscheinend damals unter Dach und Fach, so wie wir es dann auch hier als Gerücht geäußert haben. Ne?
Ja. Gut. So, dann haben wir, außerdem hatten wir, ja dann, genau, jetzt können wir auch zu den anderen Wechselgerüchten kommen, die wir so durch den Buschfunk vernommen haben, weil da geht es ja schon so ein bisschen um den Ausverkauf von Liria. Das ist jetzt wieder die Schattenseite. Also man kann alle Beteiligten verstehen, als ein Club mit Ambitionen sichere ich mir Frühtalente. Einfach um auch die Auflagen des DFB, die übrigens gerade dieser Katalog, den es immer gibt, zu anreizen, ist gerade noch in der Überarbeitung, es gibt noch keine finale Version, aber es gibt wieder eine Regel, wenn man bestimmte Fördermittel haben möchte, dann muss man eine bestimmte Anzahl von in Deutschland geborenen jungen Spielern einsetzen oder auf der Liste haben, wie auch immer. Es soll übrigens auch überprüft werden, dass dann vor dem Spiel der Schiedsrichter prüft, ob die auch wirklich in der Halle anwesend sind. Und ansonsten soll das TV oder das Livestream-Bild benutzt werden als Beweis. Der kommt gleich, der ist auf Toilette. Ja, der ist da.
Ja, komm, ich bin mal gespannt, ob das wirklich dann ernsthaft so durchgeführt wird und ob es dann auch entsprechend Konsequenzen gibt. Ja, klar, ich würde es mir wünschen für die Ernsthaftigkeit und des Wettbewerbs und damit Regeln entsprechend auch Gültigkeit haben.
Ja.
Also von daher, sonst braucht man diese Regeln halt nicht. So ist es eben. Ne? Aber gut, kommen wir mal auf ein wichtiges Gerücht, Daniel.
Ja, genau.
Und zwar, Weilendorf ist ja noch an einem Spieler dran. Und zwar, du sprachst schon vom Ausverkauf Liria. Und so wie es aussieht, oder wie uns der Buschfunk auf jeden Fall verrät, ist Weilendorf an Xydias dran. An dem ehemaligen U19 und auch mittlerweile A-Nationalspieler vom FC Liria Berlin dran. Also das ist der erste Spieler, wo Weilendorf sich jetzt gerade wohl auch wieder, ne, wir hatten ja schon mal die Folge Geld gewinnt Titel, man kauft sich den Erfolg und Weilendorf ist da wohl dran. Ich muss, also ich, du kennst mich ja, ich bin ja auch mal ein Freund der, ich sag mal, der kritischen Worte und hier muss man einfach auch mal betonen, für alle, die es nicht wissen, aber Weilendorf hat ja einfach auch mal einen Stützpunkt vor der Haustür und kauft jetzt Xydias. Da frage ich mich, was ist das für ein Zeichen an die U19-Spieler aus dem Stützpunkt? Ja, weil Xydias ist jetzt so 1-2 Jahre weiter, klar. Da frage ich mich das auch. Ne? Und aber da wird wohl entsprechend ein Angebot vorherrschen, laut aktueller Datenlage, die wir haben, Daniel. Mhm. Und ich bin ganz gespannt, ob Xydias diesen Weg geht. Wäre sehr schade für Berlin, denn Berlin, da stehen ja auch noch weitere Spieler vorm Abgang, wenn man das richtig sieht. Genau. Ne? Also, da willst du um mit den weiteren
gehen? Ja, da geht es um die zwei Smith-Brüder. Da ist wohl Hohenstein im Gespräch, dass man dann dort hinwechselt und hin, ja, wahrscheinlich auch hinzieht. Ich glaube, das kann man jetzt, glaube ich, Hohenstein würde, glaube ich, auch Werlimdorf jetzt kein Modell machen mit Freitag anreisen und dann einmal Training und dann zum Spiel, wie das wohl in Isenburg so ein bisschen durchgeklungen ist, wie das sein könnte. Also da auch der Wechsel. Es ist halt für alle schwer. Wie willst du es machen? Ich meine, am Ende förderst du diese Jungen, die kommen in ein professionelles Umfeld. Liria wiederum, wenn die gut kompensiert werden, okay.
Also man sagt dann, ja, die kannst du die kompensieren. Also ja. So wie es, ich denke, da werden Plätze frei für die aktuellen U19 Spieler aus Berlin und die sind auch nicht schlecht. Die können auf jeden Fall auch schon Bundesliga spielen, da bin ich mir ganz sicher. Also die jetzt auch schon U19 Nationalspieler sind allemal. Ich hoffe, die landen dann bei Liria.
Brauchen und, erstmal einen Trainer.
Die werden ja schon erstmal eine Übergangslösung haben. Mhm. Zu Hohenstein, diese beiden Spieler, auch das. Also nochmal, klar, wir wollen hier gerne die Bundesliga gerne einladen, sonst was. Dennoch müssen wir hier auch ehrlich sein. Und ich musste einfach auch ehrlich sagen, Hohenstein hat halt im Umkreis von 100 Kilometern 3 Stützpunkte, U19-Stützpunkte um sich. Leipzig, Dresden und Jena haben diese. Und die haben sogar noch einen Stützpunkttrainer als Cheftrainer. Also jetzt sich da die zwei Smith-Brüder zu schnappen,
ja.
Aus Berlin, ja. Ich will nicht sagen, ist das ein Armutszeugnis für die Entwicklung junger Spieler in Hohenstein? Was ist das für ein Zeichen? Ist das ist dieses, ich hab die Ressourcen, ich hole mir die besten Spieler. Klar, so läuft das. Das ist das Geschäft. Aber aus Entwicklungssicht, ist das für mich natürlich die Frage nach der Kompetenz, die wir schon mal gestellt haben. Denn das ist ein Ergebnis. Und wie haben wir letztens geschlussfolgert? Kompetenz zeigt sich am Ergebnis. Und ich würde mich freuen, wenn die ja mal Stützpunktspieler aus Leipzig, Dresden, Jena weiter fördern, vielleicht da irgendwie denen ein entsprechendes Angebot machen, da Vertrauen reinsetzen, Vision, Glauben auch und eben Fähigkeiten reinsetzen, diese Spieler zu entwickeln.
Ich meine, das sind nur Gerüchte, Sebastian.
Gerücht hin oder her. Aber ist die Quelle, die uns das, die Quellen, die uns das mitgeteilt haben, sind ähnlich wie bei Ermin Kojic. So relativ valide, muss man sagen. Und deswegen fahre ich hier gerade einmal aus. Ich muss das natürlich unter der Prämisse, Daniel, ausdrücken. Sollte das so sein? Ja? So, vielleicht machen sie jetzt deswegen Stopp in diesen Verhandlungen. Aber nein, es wäre echt schade aus meiner Sicht für Berlin, die da diese Ausbildungsarbeit machen, die diesen Mut haben, ihre Spieler in die Bundesliga zu bringen. Wirklich, deswegen ist Berlin ja mittlerweile auch mein Lieblingsclub in der Bundesliga, weil sie einfach echt und authentisch sind, was das angeht. Und dieses gekaufte Spielerpotenzial, da fehlt mir so ein bisschen diese Authentizität im Futsal und diesen Mut, die Eier zu haben, Spielern Spielzeit zu geben, mal auf die Meisterschaft zu verzichten, wo Hohenstein eh dauernd drauf verzichten muss aktuell, trotz Krisen-Investitionen. Also auch mal Platz 3, 4, 5, vielleicht 6 in Kauf zu nehmen, aber dafür richtig geile Spieler auszubilden und die Fähigkeiten nachzuweisen.
Ohne die anderen schwächer zu machen. Also ohne die Liga zu schwächen. Das ist ja, weil die Liga, wenn man selber die Besten hat und die Liga aber komplett abdreht, dann werde ich Meister, schön, aber dann habe ich weder Zuschauer in der Halle, noch habe ich Vorbereitung auf die Champions League.
Ja, okay, aber die Liga, natürlich machen die Berlin schwächer. Das ist gar nicht mein Argument, weil das ist am Ende des Tages Wettbewerb. Ist okay. Ne? Und die spielen mit ihren Ressourcen eben den Wettbewerb mit. Ich meine aber eher in dieser wirklich sportethischen und entwicklungsspezifischen Dimension, da würde ich gerne den Nachweis sehen, dass die Spieler entwickeln können bis ins Top-Niveau. Das, was Liria jetzt nachgewiesen hat. So, Liria hat es ja nachgewiesen, deswegen gebe ich einen Applaus für, auch wenn man ihn nicht hört. Danke dafür. So, und die Top-Teams sollen für mich, das ist mir ganz wichtig, bitte, ja gut, Top-Teams bleiben, wenn sie ihre Spieler da einkaufen, aber diese Fähigkeit nachweisen, Top-Spieler zu entwickeln und nicht nur ja, bei sich in die Strukturen einzubetten. Aber so ist das. Nochmal, soziologisch betrachtet, haben diese Mannschaften Vorsprung, Ressourcenvorsprung. Das ist keine Chancengleichheit. Und die nutzen sie. Und das ist legitim. Nochmal, das ist hier keine Delegitimierung, sondern einfach eine Infragestellung der ganzen Geschichte. So, und,
Die Grundfrage ist ja gut. Warum nicht? Macht ihr das nicht selber? Hier, wahrscheinlich das.
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
So, macht die Jugendausbildung selber. Und ist ja eine valide, valide Kampfrede von dir gerade.
War ja okay. Nein, nochmal,
das Manifest. Das Manifest des Futsalphilosophen.
Ja, aber ich bin nicht ohne Grund Stützpunkttrainer und versuche junge Spieler ins beste Niveau des Futsals zu bringen. Irgendwie des deutschen Futsals auf jeden Fall. Und diesen Mut zu haben, das wünsche ich mir einfach. Wie gesagt, Berlin hat's top gemacht. Und sollte das Gerücht mit den Smith-Brüdern und auch mit Xydias zutreffen, dann bin ich mir sicher, dass Berlin, natürlich jetzt einen Verlust an Spielern, aber die werden auch die anderen Spieler ranführen und werden kein Fallobst werden in der Bundesliga. Weil dafür sind die mutig genug. Die haben einen ganz anderen Spielcharakter als andere Teams, den ich auch schon während der Saison gelobt habe. Ja, und bin gespannt, also was dann da passiert. Aber Punkt zu den Gerüchten.
So.
Und wäre aber nicht überrascht, wenn es dann am Ende so kommt, wie wir es ausgerührt haben.
So ist es. Ja, das stimmt. Ja. Dann nächste News Deutschland war, das Ergebnis der Damen bei dem FISO University Games war ja am Ende der vierte Platz. Man hat dann noch gegen Portugal 3-0 verloren. Portugal hat dann ja auch gewonnen. Und gegen Polen, Spielplatz 2, 2-0. Also, gutes Abschneiden, muss man ja sagen. Glückwunsch da an die Damen. Sollte ja so ein bisschen der Test sein für die Frauen-Futsal-Nationalmannschaft. Und es ist ja das, was wir vermutet haben. Ja, die Frauen werden wahrscheinlich von Anfang an deutlich besser relativ abschneiden als die Männer. Einfach weil die Frauen, die im Futsal sind, in Deutschland sind sehr, sehr hoch ausgebildete Fußballerinnen, die das nebenbei so machen. Und bin ja gespannt, ob da jetzt als nächstes wirklich dann auch der Schritt gegangen wird und die Frauennationalmannschaft offiziell gegründet wird.
Ja, ich bin auch gespannt, wie gesagt. Und Gratulation an dieses super Ergebnis. Mhm. Ja, ist ja schön bei so einer Studentenweltmeisterschaft so gut abzuschneiden. Die Gründe dafür und warum das so passiert, hast du gerade schon genannt. Und ja, ob das aber ein guter Grund wäre, jetzt eine Nationalmannschaft auf allgemeiner Basis zu gründen, das muss der DFB entscheiden. Also von daher, da lasse ich keinen Grund dazu.
Dann gab es noch eine interessante Beobachtung von unserem Futsal-Enthusiasten Christian Wölfelschneider. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass auf der DFB-Futsal-Instagram-Seite
ja, das ist mir aufgefallen. Du bist
hier
gerade.
Ah, okay. Ja. Oh, aber hier, was?
Nein. Und außerdem den Hinweis. Rot! Daniel, ich rätschte direkt rein. Den Hinweis habe ich selbst sogar in einem Gespräch mit Daniel Gerlach gehabt, weil der meinte, das wäre so ein überragender Beitrag gewesen.
Ja. Yeah.
Aber erzähl mal mehr.
Also jetzt erzähle ich das, was du da gemacht hast. Ja, okay. Ich will dir deine Kudos hier nicht nehmen. Ist mir
aufgefallen.
Ne? Ja, ist ja.
Ich wusste, worauf du anspielst.
Ja, das ist eine absolute Frechheit.
So warst du gerade. Es war der Beitrag. Normalerweise hat ein Beitrag auf der DFB-Futsal-Instagram-Seite so 200 bis 300 Reactions, Likes. Und ging mal in Extremfällen auch mal auf 1000 hoch, so wäre das ja Futsal-Week, also mit den Jugendlichen. Aber in der Bundesliga so 200 bis 300. Und jetzt gab es nur den einen Beitrag, Deutschland gegen Spanien 10-1, war auch nur das Mannschaftsfoto 10-1 mit 10.000 Likes. Also ist riesig viral gegangen. Wir haben das ja auch in unserem Mr. Futsal Instagram Dashboard gesehen. Also das hat auch dazu geführt, dass sie auf einmal 400 mehr Follower hatten, was für so eine kurze Zeit dann echt stark ist für so Beiträge. Ja. Die machen ja nicht die Mr. Futsal Kaltakquise Methode. Das machen ja nur wir sehr professionalisiert. Und spannend, was manchmal viral geht. Ich glaube, ihr habt auch keine These, warum genau das, oder?
Ja, ich habe ja die Frage gestellt, weil mittlerweile sind die schon fast bei 12.000 Likes, 11.800 mit diesem Beitrag. Und tatsächlich, ich habe mir dann einfach den Rest angeschaut, Bundesliga so zwischen, auch die Nationalmannschaft teilweise, 200 bis 300 Likes. Bei der Nationalmannschaft kam dann auch mal knapp über 1.000 was bei rum. Und auf einmal jetzt mit so einem Beitrag hast du 12.000 Likes. Das ist dann der wohl nach aktuellem Wissensstand der erfolgreichste Post auf DFB Futsal Instagram-Kanal. So, und ich habe mich gefragt, warum? So, und das ist ja echt auffällig, denn wenn du im Schnitt 200 bis 300 hast, manchmal sogar nur um die 100 und dann irgendwie ein, zwei Mal in der Vergangenheit Beiträge, die so knapp über 1000 sind, wie erklärt sich das, dass auch bei diesem Beitrag auf einmal fast 12.000 liken? So, und das habe ich mich gefragt. Und hast du eine Erklärung? Bist ja Data Scientist, von daher.
Ja, gut, da müsste ich in die Daten reinschauen, was hier die Kausalität ist. Könnte einfach sein, dass halt ein Spanier, der große Markt, dafür gesorgt hat, dass manchmal reicht es ja, wenn eine Person das Ganze liked und teilt und dann dieses Deutschland-Spanien dann auch wieder Futsal-Fußball verwechseln. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Manchmal sind da ein, zwei Influencer dafür verantwortlich. Das reicht manchmal schon. Was der Algorithmus dann weiterleitet. Also der Algorithmus hat ja entschieden, dass das vielen anscheinend vorschlägt. Mhm. Vielleicht auch einfach wegen Spanien und Fußball, Futsal.
Die Verbindung zur Futsal League, aber ein bisschen Mathe habe ich ja studiert. Ich habe ein Vordiplom in Mathe, muss ich sagen. Und musste Statistik tatsächlich auch machen. Deswegen freue ich mich immer, wenn du Statistik liest. Aber ich kann da noch so ein bisschen zu sagen, denn ich habe jetzt als zur Überprüfung bin ich mal auf die Seite vom Futsal Week gegangen, um zu gucken, ob da jetzt irgendwie enorme Likes für irgendwelche Beiträge sind. Und die kommen mit Ach und Krach mal bei Spitzengeschichten über 200. Also die Frage ist halt, kann das daher stammen? Dieser These würde ich nicht trauen. Aber vielleicht dem spanischen, ne, also Kanal zum Futsal. Die haben natürlich 115.000 Follower und die haben auch im Schnitt oder haben auch mal in der Spitze über 10.000. Also es kann ja sein, dass es da ein bisschen was raus gab, dass die das irgendwie dann auch gesehen haben. Aber wie, Algorithmus etc., muss man, also das darf man auf jeden Fall fragen, wie das entstehen kann. Die Antwort haben wir auf jeden Fall nicht.
Wahnsinn, wenn wir sie haben, wir wollen ja allen helfen, ihre Instagram-Kanäle zu optimieren und zu verbessern. Panthers, auch Isenburg, die feuern schon, die wachsen jetzt gerade aktuell stark. Isenburg hat auch zurückgemeldet jetzt heute, ich glaube Instagram, da kommt noch viel, also da wird noch einiges gehen. Bin ich auch gespannt, aber das ist ja so ein bisschen, was geht denn wirklich viral? Was bei uns funktioniert auf jeden Fall, unsere besten Beiträge sind immer die über das deutsche Ligasystem, wo halt auch andere Länder sich sagen, cool, du läufst das in Deutschland? Und zwar dieses Ligasystem, was wir haben, also diese Futsal-Landkarte mit den Vereinen. Das war ziemlich viral.
Ja, also aber auch super erfreulich, dass eben jetzt am Ende des Tages bei so einem mega Beitrag passiert, ne, über die U19, auch wenn sie 10-1 verloren haben. Also von daher ist ja schön, dass diese Futsal Week der U19 auf jeden Fall dazu geführt hat, dass es einen Effekt gibt, und zwar einen positiven, auf die Instagram-Seite vom DFB Futsal. Ne? Sehr schön.
Ja. So, dann als letztes hatten wir noch eine tolle Nachricht hier auch vom FVN. Und zwar Dennis Geritz, mit dem war ich ja bei Fortuna Düsseldorf dann am Ende nochmal in der Abteilungsleitung zusammen mit dem Team. Der Dennis hat einmal eine Fußballberaterschule für so Oberliga bis zur dritten Liga hoch, meine ich, seine Jungs. War auch jetzt Trainer bei der, nicht Borderlig, nicht Eigenlig, sondern die andere. Was war denn die dritte Liga nochmal? Nicht Infinity, sondern ich glaube die Kings League Deutschland. Ich weiß nicht mehr. Eine von diesen Teams. Da war auch mit dem Trainerteam, also der ist tief drin und ist eben auch in der Futsal-Kommission am Niederrhein. Und er hat jetzt durchgesetzt, beziehungsweise eher mit der Kommission, so wie ich es verstanden habe, dass jetzt am Niederrhein die Weiterbildung für DFB-Vereinsmanager, das betrifft dreimal jährlich je 40 Manager, die in Sport, die in Fußballverein am Niederrhein im Grunde Entscheider sind. Ja. Dort wird es eine Stunde Futsal zwingend geben. Die zwingt man jetzt dazu, es ist Teil dieser Ausbildung jetzt, Dennis macht das dann wohl, oder jemand wahrscheinlich, wenn er nicht kann, jemand anderes aus der Kommission Futsal vorzustellen. Das ist natürlich toll. Dann bist du genau am Entscheiderpunkt, die sich das anhören und vielleicht sagen, hey, das ist ja doch was für uns.
Ja, eben auch die Vorteile für einen Verein aufzeigen, wenn man eine Futsalabteilung gründet und so weiter. Ne? Also sei es für die sportliche Entwicklung, für die Mitgliederentwicklung. Also da kann man ja etliche Vorteile aufzeigen. Ich glaube, das ist für so einen Vereinsmanager und dann auch in so einem Lizenzlehrgang nochmal ein ganz interessanter Zusatzinput. Ja. um das Ganze einerseits irgendwie auf dem Schirm zu haben, sollte es mal davon hören, und auch mal als Idee mit in einen Verein zu nehmen. Beim Jugendfußball etc., das wissen wir aus den Statistiken, vor allem im Jugendfußball, da leidet der deutsche Fußball stark. Mhm. Da gehen Mitglieder mehr ab, als die dazukommen. So ist es
ja.
Ja, spannend und erfreulich. Das ist erster kleiner Schritt. Wünscht man sich natürlich für alle und vielleicht auch noch ein paar mehr Stunden. Aber ja, vielleicht erster kleiner Schritt. Und das, wie du merkst, das ist dann eben ein Schritt aus dem Landesverband. Ja. Und sowas wäre aber auch interessant halt für einen Masterplan seitens des DFBs. Ja.
Ja. Der Masterplan, ey, das hast du super Überleitung gemacht. Zum Masterplan übrigens, ich wollte noch hier machen, wenn Dennis Gerritsen, wenn die Vereinsmanager kommen, bitte Koni Gaboni hier.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
Boah, und dann alle so, geil, machen wir.
Geil.
So, einfach Koni Gaboni bitte als Botschafter des Futsals engagieren. Du hast ja gesagt, so ein bisschen der Masterplan, der uns fehlt. Und da komme ich heute zum Hauptthema, wenn man es so nennen will, aber zum letzten Thema, warum wir schon den Titel vorher feststanden. Und als Titel hatten wir gesagt, Futsal ist eine Belief Story. Und jetzt, das ging nämlich jetzt die Tage, ich habe den Arbeitgeber gewechselt. So, bin ja dabei bei 1&1 Versatel als Data Science und bin jetzt bei der DKV Mobility. Das ist nicht die Versicherung, sondern wir machen Tankkarten und E-Ladesäulen und so. Kann ja jeder mal gucken. Cooles Unternehmen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und in der ersten Woche ist mir was aufgefallen, und das habe ich gedacht, das ist genau dieselbe Belief-Story für den Futsal, und das ist der Grund, warum der Futsal im DFB aktuell nicht wächst, oder egal was wir machen. Es wird nicht so wachsen, wie wir wollen. Und zwar geht es dabei um das Thema Data Governance. So, das ist für alle, die nicht in diesem Datenbereich sind. Was ist denn das? So, es geht darum, welche Daten gibt es, wie sind die geschützt, was machen wir damit, um so Regeln aufzustellen. Ist doch extrem konzeptionell.
Ja.
Und dann gibt es die Unternehmen wie mein altes Unternehmen, aber davon ist der Markt auch voll. Die sagen, ne, das brauchen wir nicht, weil das hat keinen Wert. Wir können es nicht messen. Es hat keinen Wert, weil wir es nicht messen können. So. Ja, weil Datenqualität, ja, keine Ahnung, wo das reinfließt. Ja, das ist wichtig, aber ja, aber können wir nicht messen. Investieren wir nicht rein. Ja, dann habe ich gesagt, so ein bisschen, ja gut, HR, die Personalabteilung haben auch keinen direkten Wert. Also, alle Führungskräfte können selbst die Ausschreibung machen und die Kündigung, da brauchst du auch die HR-Abteilung an sich nicht. Aber man sagt, da ist die Belief-Story nämlich da. Da glauben alle Geschäftsführer, eine Einheit, die keinen direkten Wert entfaltet, ist trotzdem notwendig.
Ja.
Und bei Data Governance, bei meinem Unternehmen jetzt, komme ich da rein, ist ein bisschen größer, aber nicht sehr viel als mein altes Unternehmen. Die haben da einfach 10 Leute und bauen noch auf. Dann habe ich gemeint, ja krass, wie habt ihr das denn hier durchbekommen in der Firma? Ja, wir brauchten das nicht durchzubekommen. Das war Voraussetzung oder das war das Mandat oder wie man sagen will. Das war die Forderung oder der Wunsch unserer Geschäftsführung.
Ja.
Und dann ist mir auch der Groschen gefallen. Ja, es gibt Themen, die wirst du niemals messen können. Du musst daran glauben. Deshalb, Futsal ist eine Belief Story. Du wirst nicht messen können, welchen Einfluss der Futsal hat, um das Fußballsystem zu verbessern. Darauf brauchen wir gar nicht zu warten.
Und ja, aber wir müssen das dann auch natürlich, also red ruhig weiter, ich kann auch gleich reinschneiden.
Genau.
Aber
ich will ja noch warten, was dann die Konsequenz daraus ist. Du kannst es nicht messen, du kannst es nicht warten. Es ist wie bei einem Investment in irgendeine Tech-Bude. Da kannst du auch nicht messen, es ist eine Belief-Story. So, du kannst das machen und jetzt kommt zum wichtigsten Punkt. Der DFB braucht einen, solange niemand beim DFB oder in einem Landesverband oder Regionalverband sitzt, der überzeugter Futsal-Enthusiast ist, wird es diesen Masterplan, meine These, niemals geben, egal wie wir von unten argumentieren, weil das ist genau dasselbe mit Data Governance.
Ja.
Man argumentiert, man hat 1000 Argumente, auf dem Papier ist klar, warum man das braucht. Aber wenn du diejenigen nicht überzeugst, die nämlich nichts, zweiter wichtiger Punkt, die damit nie was zu tun hatten. Viele Geschäftsführer kommen nicht aus dem Datenbereich, so wie viele, wie fast alle Fußballgeschäftsführer und beim DFB-Entscheider niemals mit Futsal in Kontakt waren. Die kennen das nicht. Die dann in dem Unternehmen, unser Chef jetzt im Unternehmen, der sagt, wir brauchen das, der war teilweise Daten, also der hat Datenprojekte geleitet. Der weiß, warum das wichtig ist. Das heißt, wir brauchen jemanden im DFB, der Futsal aktiv kennt, und dann geht das richtig schnell. Und das wird auch beim Französischen, meine These, das ist beim französischen Fußball passiert. So, jetzt.
Richtig.
Das genau, war Daniels
das wär,
hier.
Das wäre gerade auch meine These.
So. So, meine Futsal ist eine Belief Story. Jetzt deine Reaktion.
Sehr interessant, weil du hast gerade richtig gesagt, ich denke, dass es in anderen Verbänden, da gibt es eben Believer, da gibt es Überzeugungstäter, da gibt es nicht die Pflichterfüller, da gibt es Potenzialentfalter. Und das ist eben der Punkt. Und das, was du umschreibst, du hast das jetzt gerade echt interessant geschrieben, ich komme ja auch aus der Organisationspsychologie, und was du umschreibst, ist ja eigentlich eher auch eine organisationspsychologische Notwendigkeit. Und wenn wir das auf dem DFB übertragen, dann müsste man jetzt natürlich die These oder überhaupt raushauen, die Forderung, Futsal muss eine Belief-Story beim DFB sein oder werden. Ne?
Werden, ja.
Denn Veränderung oder diese auch Entwicklung beginnt mit einer gemeinsamen Erzählung, ja, und vor allem große Organisationen, die verändern sich nicht irgendwie durch Strategie, Papiere oder wie du schon sagst, durch irgendwelche Daten, Berechnung, bla bla oder irgendwelche Beschlüsse, sondern die kommen erst später. Organisationen verändern sich, wenn Menschen innerhalb der Organisation an eine Zukunft glauben, ja, und das, was der DFB, wenn man ihnen das zur Kritik gibt, bisher den Futsal nur verwaltet, ja, und eben keine vielleicht gemeinsame Vorstellung oder eben einen entscheidenden Believer hat, ja, ja, dann, das ist auch ein Grund, warum wir dann durchaus oder nachvollziehbar von dir auch begründet oder auch als These formuliert, dass es noch keinen Masterplan gibt, ne? Und ohne so ein gemeinsames Zukunftsbild, will ich mal sagen, bleiben dann eben auch Entscheidungen immer nur reaktiv. Ja, und erst genau. Einer gemeinsamen Vision werden sie aktiv und sie werden auch wirklich strategisch aktiv. Ja, und das ist dann eben der Punkt. Also das ist rein organisationspsychologisch total sinnig, was du sagst. Und auch könnte sagen, also jetzt komme ich mit dem nächsten Fach, wo ich auch mich sehr, sehr stark drin bewege mittlerweile, ist die Soziologie, dass auch eben eine Organisation investiert dauerhaft nur in das, was sie als legitim und identitätsstiftend auch empfindet. Also diese Story, die stiftet Identität. Ja. Und deswegen, wenn Futsal im DFB nur als Pflichtaufgabe oder FIFA bzw. UEFA-Auftrag wahrgenommen wird, dann wird immer nur das Nötigste passieren. So.
Ja.
Wenn Futsal dagegen Teil einer eigenen Vision, einer Identität wird, also moderner Hallenfußball und Entwicklungsraum für Fußball, Fußballer für Technik, Spielintelligenz, also und auch eben als eigenständige Sportart wie in Frankreich, dann verändert sich diese Priorität automatisch. Und dann folgen sie nicht nur den irgendwie Regeln, sondern sie folgen ihrer Überzeugung. Und das wissen wir auch aus guten Untersuchungen aus der Soziologie. Ne? Und das ist eben der Punkt. Und schlussendlich, jetzt will ich meinen Gedanken abschließen damit, und der ist nicht ökonomisch, sondern eher pädagogisch. Und wir sprechen in der Pädagogik immer, dass eine Entwicklung auch immer Vorschussvertrauen oder Vertrauensvorschuss benötigt. Das kenne ich als Trainer, das kennst du auch noch als Trainer oder überhaupt. Du musst Menschen einen Vertrauensvorschuss geben, wenn du wirklich das beste Ergebnis haben willst. Du kannst nicht einfach immer nur mit Kontrollinstanz irgendwie sein, sondern du musst Vertrauen geben. Und da muss der DFB, also oder diejenigen, die eine Vision haben, die daran glauben, die vertrauen und geben da auch diesen Vertrauensvorschuss. Ja, und die investieren nicht erst, wenn der Sport erfolgreich ist. Deswegen finde ich das auch immer so interessant, dass man eben jetzt mit der Nationalmannschaft, da investiert man und dann zeigt man da so eine Art Erfolgsstory auf und erwartet dann daraufhin Investitionen. Nein,
und das ist ja für meine These wichtig.
Erfolg überhaupt,
alle, die das jetzt glauben, dass das die paar Kröten, die da die Nationalmannschaft bekommen, dass das hilft. Nein, wenn einen Nicht-Believer kriegst du nicht zu einem Believer. Das habe ich bei Fortuna gesehen. Ja. Wie viele Argumente haben wir da hingeworfen? Es war immer der Frage, ja, was bringt uns das? Wann machen wir damit Geld? Weil er eigentlich Believer war. Und vielleicht kommen wir jetzt zur Lösung. Oder was nehmen wir damit? Erstmal, ohne einen in einem Landesverband, im Regionalverband, beim DFB, der kein von Kern auf Futsal Believer ist, wird er keinen Boom geben. Wir müssen einfach warten, weitermachen. Die Basisarbeit ist wichtig, aber es wird nicht fliegen. So. Ja. Und jetzt, was können wir machen? Tja, alle, die in Verbänden was mitbekommen, wo Führungspositionen zu besetzen sind, motiviert Menschen, die ihr kennt, wo ihr wisst, das ist ein Futsal-Believer. Ja, wie können wir die jetzt unterstützen? Also wie können wir jetzt irgendwie da intervenieren, dass an die Position Leute kommen, die grundsätzlich dem Futsal positiv eingestellt sind, wo es gar keine Frage mehr ist, ob wir das hier groß ausrollen. Ja. Das braucht keiner mehr damit zu argumentieren. Und dann kostet die ganzen Kosten, die auch natürlich auch die Leute beim DFB haben, die immer zu wieder in diese Gremien zu gehen und die Leute zu überzeugen. Sie werden es kaum schaffen, immer nur Schritt für Schritt, immer nur wenig. Wie kriegen wir das da hin? Also, keine Ahnung, wie kriegst du jemanden hin, der aus dem Futsal kommt? Vielleicht gibt es ja jemanden brasilianisch, der im DFB bei der nächsten Präsidentschaftswahl antritt, motiviert die Leute. Kakao.
Ja, keine Ahnung.
Mach Kakao im DFB-Präsidenten. Nee, keine Ahnung.
Ailton.
Ja. Hannelore Pink, bitte ja. Württembergischer Fußballverband, bitte Präsidentin. So, dann hast du das Klima erledigt.
Ja, dann kannst du auch theoretisch ins Präsidium beim DFB. Ja, aber was du zum Ausdruck bringst, ist da in Sicht auch nochmal spannend. Denn ein Punkt muss ich auch kritisch da nochmal was sagen zu, denn du weißt auch, dass viele, die aus dem Futsal bekommen und auch viele, die im Futsal sind, das mehr oder weniger auch auf Basis von Eigennutzoptimierung und Orientierung machen, ne, oder Maximierung. So, weil du halt Niedrigschwelligkeit hast, du bist ganz schnell auch relativ weit oben im Futsal, wenn du einigermaßen geradeaus denken kannst. Also so niedrigschwellig kriegst du es selten. Ja, also deswegen haben wir auch viele, ich sag mal, gescheiterte Fußballer im Futsal teilweise. Ne? Also auch vor allem bei den Pionieren, muss man auch sagen. Ne? Gleichzeitig gibt es aber eben dann doch sehr viele, ne, die das hier nicht machen, nur weil sie eben eigennutzorientiert sind, sondern weil sie wirklich eine Überzeugung haben, einen festen Glauben daran, dass dieser Sport es wert ist und dass dieser Sport sich nicht irgendwie aus Perfektion entwickelt, sondern aus Überzeugung. Ja. Und das ist eben der Punkt, ne? Und jede große Entwicklung beginnt eben mit Menschen, mit einer Gruppe von Menschen, mit Organisationen, die bereit sind, einer Idee einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ne? Das, ich muss nochmal wiederholen. Und deswegen braucht man jetzt irgendwie kein Wunder oder auch keine Investition, um irgendwie am Ende des Tages ein Erfolg dann wieder als Argument zu liefern, sondern man braucht, wie du schon sagst, Believer. Ja, so wie Jürgen Klopp damals gesagt hat bei Liverpool, from doubters to believers. Ja,
ja.
Und also das ist halt wirklich so, das ist ganz wichtig und das ist auch, muss ich jetzt auch nochmal betonen, weil du es ja heute so ein bisschen ad hoc kurz vorher erzählt hast, dass du da mit dem Thema auch heute hier reingehst, und kam mir direkt Theorien, die ich auch in meiner Lehre und Forschung tatsächlich auch nutze, schlussendlich eben, und auch philosophisch betrachte, Zukunft entsteht eben aus Vorstellung. Und wer diese Vorstellungskraft nicht hat, also wer den Futsal nicht als das sieht, was er sein kann, ja, und ist,
ja,
ja, und nicht diese Überzeugung hat, der sollte vielleicht nochmal Ernst Bloch lesen. Der hat nämlich geschrieben, Hoffnung ist ein Entwurf einer möglichen Zukunft und man investiert nicht, weil etwas bereits groß ist, man investiert, weil man sich vorstellen kann, dass es groß werden kann.
So. Sehr gut.
Und genau das braucht Futsal im DFB oder überhaupt in Deutschland. Und nicht die Frage, was ist Futsal heute, sondern was könnte Futsal in 5 Jahren, in 10 Jahren sein? Und dann kannst du das eben ausformulieren in einem Masterplan, in dieser verschriftlichen Vision. Ja. Und das ist eben der Punkt. Und das ist dann innovativ und das erzeugt auch Innovation und Entwicklung.
Ja.
Und deswegen ist ein ganz spannendes Thema.
Ja. Und am Ende die Kraft halt wirklich, wer die Chance hat, anstatt 10 Seiten Argumente Futsal zu schreiben und Präsentations vorzubereiten, überzeugt irgendeinen, den ihr kennt, der sowieso auf der Schwelle zum Präsidialamt steht, also der irgendwie in diesem Rahmen ist, ja, mach das bitte. Du kannst uns helfen, bitte mach das. Manchmal brauchen ja so Menschen auch den Push, dass sie sich bewerben und zur Wahl stellen und den Schritt gehen. Also da drauf zu achten, wie kann man das im Hintergrund die Fäden ziehen, dass jemand bei der nächsten Wahl am regionalen Landesverband oder beim DFB eben dahin kommt, der schon ein Believer ist. Das ist mehr wert als jede PowerPoint, die man einem Non-Believer schickt, weil die wird er ja immer zerreißen. Also es gibt ja 1000 Totschlagargumente gegen Futsal. Also das ist einfach. Das ist halt immer der einfache Punkt.
Genau.
Ja. Ja, so das war meine Glaubensstory-Geschichte für den deutschen Futsal. Auf der einen Seite erleuchtend, wie mir das jetzt gekommen ist, dass woran es am Ende ganz, ganz am Ende hakt, vielleicht. These ist es ja nur. Auf der anderen Seite ja auch traurig, ne, dass man da kaum Einfluss hat. Ist halt ein Glücksroulette, dass das jemanden glücklich trifft, dass dadurch der Push irgendwie kommt.
Tja. Ja. Aber es braucht, und das ist eben der Punkt, nur Leute, die daran glauben, die können auch anstecken. Dass daran erkennst du wirklich diesen Unterschied zwischen Pflichterfüller und Leute, die Potenziale entfalten wollen. Und dieses Potenzial des Futsals auch wirklich entfalten wollen. Und daran erkennst du es. Und das meine ich auch. Ja. Pflichterfüller sind die, die nur ihren Eigennutz maximieren und dann halt dort, wo sie sind, eben versuchen nur für sich ihren Erfolg zu suchen. Aber nicht für den Sport dann am Ende des Tages arbeiten, sondern immer im Hinterkopf haben, bin ich dadurch dann jetzt erfolgreicher oder sowas. Ne? Und deswegen, das ist ja dann auch, das schwingt ja durch alles durch, wirklich, Daniel. Was wir auch hier so im Podcast immer wieder hergeben, es schwingt ja durch, dass wir wirklich so einen ganz starken Glauben an diesen Sport haben. Und sogar meine Kritik heute, sei es gegenüber diesen Wechseln, diese Gerüchtewechsel von Berlin nach Weidendorf und Hohenstein, das ist genau das. Das soll einfach darstellen, dass das auch in Weidendorf und Hohenstein darf auch daran geglaubt werden, dass sie Potenzial entfalten können und nicht nur eben ihre Pflicht erfüllen mit Geld und kaufen von Spielern, sondern wirklich auch entwickeln und Potenziale entfalten. Und darauf, deswegen kannst du vieles, was ich oder auch du jetzt hier in den letzten 226 Folgen gesagt hast, eben darauf fußen, dass wir hier eben Believer sind. Wir sind Leute, die glauben an diesen Sport. Und deswegen machen wir das hier.
Ne? So ist das. Gut, danke. Hier mal selber hier. Guck mal hier, selbst jubeln! Ja. Jubel! Den wollte ich mir auch noch holen, wie ist er denn? Bitte jubeln. Frank Ribéry, bitte einmal jubeln, Frank. Ja, jubel! So.
Ja, den kriegst du auch noch rein.
Ja, ja.
Hey Daniel, sehr cool.
Damit
können wir doch heute die 226. Folge abschließen.
Yep.
Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend und allen da draußen, oder eine gute Woche euch allen und dir auch. Und wir hören uns nächste Woche vielleicht dann wieder mit Gästen.
Daniel. Yes.
Bis dann.
Ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.